Deutschlandfunk, Europa heute.
Vor exakt 3 Jahren fallen Schüsse in Istanbul, Kampfjets donnern über die Stadt, die Bosporusbrücke wurde von Panzern beschwert, auf das Parlament in Ankara fallen Bomben. 300 Menschen sterben bei dem Putschversuch, der nur wenige Stunden andauert. Ja, und schon am nächsten Morgen ist die Türkei ein völlig anderes Land. Präsident Erdogan lässt direkt tausende Soldaten, Beamte, Polizisten, vermeintliche Gülenisten verhaften und nutzt die Gelegenheit, noch mehr Macht an sich zu reißen. Höhepunkt vor einem Jahr, das Präsidialsystem mit fast uneingeschränkten Befugnissen für den Autokraten Erdogan. Christian Buttgereit ist unser Korrespondent in Istanbul. Herr Buttgereit, ich habe ein paar Sachen angerissen. Wie massiv hat der gescheiterte Putschversuch die Türkei verändert?
Ja, sehr massiv, muss man sagen. Es herrscht eben ein anderes Klima in der Türkei seitdem. Man kann von einem angespannten Klima sprechen. Vielleicht nicht mehr das Klima der Angst, was man direkt in den Monaten nach dem Putschversuch gespürt hat. Als einerseits die Frage war, kann das jetzt nochmal passieren? Auf der anderen Seite eben der Staat extrem hart durchgegriffen hat. Das macht er allerdings auch jetzt noch. Es gab auch in der vergangenen Woche noch viele Haftbefehle gegen Militärs und andere angeblich Putschbeteiligte. Man merkt eben, dass die Leute aber nicht mehr so freizügig sind, das zu sagen, was sie denken, vorsichtiger geworden sind. Natürlich ist zu spüren, dass die Medien auf Linie gebracht wurden. Die Massenmedien sind eigentlich alle im Moment nicht mehr gegen die Regierung eingestellt, sondern eher ein Sprachrohr. Und der Ausnahmezustand, der 2 Jahre nach dem Putschversuch galt, der ist quasi mit Einführung des Präsidialsystems und dann eben auch der Wahl von Erdogan als allmächtigen Präsidenten vor gut einem Jahr zu einer Art Normalzustand geworden.
Wie steht denn das Land ökonomisch da 3 Jahre nach dem Putschversuch und nach der Einführung des Präsidialsystems?
Das steht nicht so gut da, ob der Putschversuch da eine entscheidende Rolle spielt. Ja, da kann man sicherlich sagen, zum Teil schon, weil verbunden eben mit den Säuberungsaktionen, auch mit der Beschlagnahmung von Firmenkapital, allein 1000 Firmen wurden enteignet, hat natürlich eben auch sich manche Investor abgeschreckt gefühlt. Von daher sind Investitionen in die Türkei zurückgegangen. Der Tourismus ist erstmal eingebrochen danach, der hat sich inzwischen wieder erholt. Aber der andere Faktor ist eben auch das Präsidialsystem, was auch nicht unbedingt für Stabilität gesorgt hat, obwohl das genau das war, was Erdogan angekündigt hatte. Denn auch hier ist eben gerade bei ausländischen Investoren die Frage groß, was ist mit Arbeitnehmerrechten, was ist mit Rechtssicherheit für unsere Investitionen da. Und wir haben im Moment eben eine Inflationsrate von etwa 15%, die lag schon mal über 20, das ist etwas besser geworden. Die Lira ist auch nicht gerade im freien Fall. Sie stand mal bei 8 Lira für 1 Euro, inzwischen sind es ungefähr 6,5. Auch das ist nicht ganz dramatisch. Aber die Arbeitslosenzahl eben 15%, 25% bei den Jugendlichen, das sind alles keine beruhigenden Zahlen, zumal die Staatskassen auch relativ leer sind. Es gibt viele Experten, die sagen, die Türkei müsste eigentlich dringend zum Internationalen Währungsfonds und um Finanzhilfen bitten, aber das ist das Letzte, was Erdogan und seine Leute tun würden.
Bis heute macht er ja den Prediger Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Gibt es mittlerweile eigentlich irgendwelche Beweise dafür?
Also es gibt viele Gülenisten, die mitgemacht haben. Das ist erwiesen in den vielen Prozessen. Es waren fast 300 Prozesse bisher mit mehreren tausend Angeklagten, mit 2000 mal sogar lebenslänglichen Haftstrafen, die verhängt worden sind. Also dass da Gülen-Leute mitgemacht haben, das ist erwiesen. Ob Fethullah Gülen selbst von Pennsylvania aus den Startschuss gegeben hat, das ist bisher nicht bewiesen. Es gibt einiges, was dafür spricht, sodass die Putschanführer einige Tage vorher bei Gülen waren. Aber zu beweisen dürfte eben auch schwierig werden, solange die USA Fethullah Gülen nicht ausliefern. Und ich glaube, das Bedürfnis, diesen Putsch bis ins Letzte aufzuklären, ist auf Regierungsseite auch gar nicht so groß. Es gab ja auch einen Untersuchungsausschuss, aber da zum Beispiel wurde verhindert, dass der Generalstabschef und der Geheimdienstchef dort aussagen.
Warum? Also warum ist das
so? Ja, das erwünscht? Das kann man nur spekulieren. Möglicherweise verfügen sie über Erkenntnisse, die bisher nicht in der Öffentlichkeit sind. Es gibt einige weiße Flecken beim Verlauf dieser Putschnacht. Zum Beispiel wussten staatliche Stellen bereits am Nachmittag gegen 14 Uhr, dass da offenbar ein Putsch geplant ist. Aber bis man den Präsidenten informiert hat, war es dann 22 Uhr. Inzwischen war es aber auch deutlich, dass eben Putschisten unterwegs sind. Also da spielt eben der Geheimdienstchef eine große Rolle. Da spielt aber auch auch eben der damalige Generalstabschef möglicherweise eine Rolle, die noch nicht ganz durchleuchtet ist. Dieser Mann ist heute Verteidigungsminister und das ist quasi dann auch die Antwort vielleicht auf die Frage, warum das Interesse vielleicht gar nicht so groß ist, alles bis ins kleinste Detail aufzuklären.
Jetzt sagen ja viele Kommentatoren, spätestens seit der Wiederholung der Wahl in Istanbul habe Erdogan den Zenit seiner Macht überschritten. Die Wahl selbst sehen ja manche auch als Beleg dafür, dass die Türkei noch ein bisschen demokratisch ist. Ist die Türkei jetzt wieder auf dem Weg in eine Art Normalisierung?
Ja, das ist eine sehr spannende Entwicklung im Moment, zumal eben die Menschen gemerkt haben, dass mit ihrer Stimme noch was zu bewegen ist, dass es Alternativen zu Erdogan gibt, auch wenn er jetzt bei der Kommunalwahl ja nicht selbst zur Wahl stand, aber dass er und seine Leute schlagbar sind durch demokratische Mittel. Ich glaube, das hat in der Stimmung hier in der Bevölkerung eine Menge verändert. Es gibt plötzlich wieder mehr Bedarf, auch über politische Dinge zu reden. Die Leute sind wieder etwas offener geworden und es gibt tatsächlich so was wie einen kleinen Hauch von Frühling. Also ich würde das jetzt auch nicht überbewerten wollen, aber da hat sich schon einiges verändert. Und auf der anderen Seite muss man sagen, bröckelt Erdogans Machtbasis ein wenig. In seiner Partei, der AKP, rumort es. Gerade letzte Woche ist ein AKP-Mitbegründer und ehemaliger Vizepremier ausgestiegen und ihm wird eben nachgesagt, dass er möglicherweise im Herbst eine eigene Partei gründen möchte.
Wie hat sich die Türkei 3 Jahre nach dem Putschversuch verändert? Darüber sprach ich mit unserem Korrespondenten Christian Buttgereit. Vielen Dank. Auch gestern am französischen Nationalfeiertag haben die Gelbwesten wieder demonstriert und Präsident Macron ausgebuht und wieder kam es zu Ausschreitungen. Seit dem letzten November gibt es eigentlich kein Wochenende ohne Gilets jaunes. Vor allem in Paris sind die Demos besonders groß und besonders oft gewaltsam, weshalb sie jedes Wochenende auch zehntausende Polizisten begleiten müssen. Die fehlen jetzt natürlich woanders und das macht sich inzwischen schon in der Kriminalitätsstatistik bemerkbar. In Paris ist die Zahl der Straftaten in den letzten Monaten stark angestiegen. Speziell im Norden, in den Vierteln, die eh schon viel mit Kleinkriminalität konfrontiert sind. Susanne Krause hat sich am Pariser Nordbahnhof umgeschaut.
Zwischen den Stationen La Chapelle und Barbès Rochechouart fährt die Metro nicht unter, sondern hoch über der Straße. Darunter residiert samstags der Wochenmarkt. Beidseits der langen Allee bieten Händler unschlagbar billig Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und auch Klamotten an. Im Mittelgang drängen sich Hunderte von Käufern, mancher kommt extra von weit her. Jean-Raphaël Bourges wohnt nebenan und ist Präsident des Anwohnervereins Action Barbès, der sich für mehr Lebensqualität im Viertel einsetzt. Gerade ist der Schmale mit 40er mit der Schiebermütze mitten im Gewühl fast über Spankisten gestolpert. Die gehören einem illegalen Kräuterverkäufer, der getürmt ist, weil Sicherheitsleute von der Stadtverwaltung herannahten. Sobald die Luft rein ist, taucht er wieder auf. Dabei bräuchte der illegale Händler die kommunalen Marktwächter gar nicht zu fürchten. Nur die Polizei darf seine Ware konfiszieren. Doch Streifenpolizisten sind seit letztem Herbst auf dem Markt von Barbès kaum je zu sehen. Jeden Samstag sind viele rund um die Gelbwestenaktionen im Einsatz. Die nicht angemeldeten Stände im Mittelgang des Marktes aber gefährden die Sicherheit, erklärt Jean-Raphaël Bourges. Diese Stände sorgen für Staus. Das nutzen Taschendiebe aus. Das vertreibt manchen Käufer. Und darunter leidet die überwältigende Mehrheit der legalen Händler, die sich absolut korrekt verhalten. Auch wenn der Markt heute rappelvoll wirkt, er zieht weniger Kunden an. Neuerdings werfen deshalb immer mehr Händler das Handtuch. Taschendiebstahl ist nicht nur in Barbès trauriger Alltag geworden. In ganz Paris ist die Kriminalität im Aufwind. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Anzeigen wegen Taschendiebstahls um ein gutes Drittel hochgeschnellt. In der Metro wurden 70% mehr Diebstähle und sexuelle Übergriffe registriert. Die Bevölkerung sei zum, Zitat, kollateralen Opfer der Gilets-Jaunes-Krise geworden, hält das Rathausteam in einem Brief an den Innenminister fest. Allerdings, im Privatradio RTL macht Emmanuel Grégoire, rechte Hand der Oberbürgermeisterin, dafür auch ein strukturelles Problem verantwortlich.
Vor allem in den Polizeiwachen der Brennpunktviertel mangelt es an Personal. Da spitzt die Gilets jaunes-Krise die desolate Lage nur weiter zu. Direkt gegenüber dem Ausgang der Metrostation Barbès-Rochechouart steht ein verwaister Zeitungskiosk. Den hatte Samir Lebcher seit 2008 geführt. Seit sein Vater, Einwanderer aus Marokko, nach 32 Jahren Tätigkeit hier in Rente ging. Doch seit Ende Mai ist der Kiosk geschlossen, bestätigt Samir Lebcher. Als ich abends dicht machte, wurde ich von einem Kerl niedergeschlagen, weil ich mittags dazwischen gegangen war, als er einer Kioskkundin die Handtasche entreißen wollte. Den ganzen Nachmittag über hat er mich bedroht und abends dann erwischt. Das war für Samir Lebcher der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Dabei rühmt er das bunte und sehr solidarische Leben im traditionellen Einwandererviertel, wo er aufwuchs. Doch gegenüber vom Kiosk werden immer offener und unverfrorener Drogen, Zigaretten, Hehlerware verhökert. Das Rathaus verspricht den Aufbau einer Gemeindepolizei. Für Lebcher und andere alteingesessene Geschäftsleute jedoch kommt das zu spät. Sie haben aufgegeben, das Pflaster wurde ihnen zu heiß.
Weil die Polizei in Frankreich mit den Gelbwesten beschäftigt ist, steigt die Kriminalität an eh schon kriminalitätsbelasteten Orten. Susanne Krause berichtete. Nicht einmal 10.000 Soldaten dienen heute in der Légion étrangère. Nüchtern betrachtet ist die Fremdenlegion nicht mehr als ein militärischer Großverband des französischen Heeres. Trotzdem gibt es wohl keine andere Truppe auf der Welt, mit der so viele Mythen verbunden sind. Dutzende Spielfilme haben dazu beigetragen, aber auch die Geschichten von früheren Fremdenlegionären, zum Beispiel von Deutschen. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg haben sehr viele Deutsche in der Fremdenlegion gedient. Sie haben in Indochina oder Afrika für Frankreich gekämpft, sind dann später irgendwann nach Deutschland zurückgekehrt. Hier treffen sich viele ehemalige Legionäre in Vereinen und versuchen, das Image ihrer Truppe in Deutschland zu verbessern, auch wenn ihnen nicht mehr so viel Zeit bleibt. Gerwald Herter hat sie in Mannheim getroffen.
Fangen wir an, mit euch bitte zu erheben.